Ich weiß nicht, wie es euch so geht, wenn ich sonntags hier hinkomme, meistens dann natürlich mit Familie, dann habe ich immer eine Erwartung. Ja, manchmal ist es auch richtig, kennt ihr das, ja, also für mich zumindest die Familienleute, alle Kinder rechtzeitig und so. Aber trotzdem, im Auto schon, denke ich, Gott, ich möchte heute Morgen dir wieder richtig persönlich begegnen. Das ist mein Ziel. Du fragst dich ja manchmal, warum gehst du im Gottesdienst? Ist es eine wöchentliche Clubversammlung? Ja, auch was nicht Schlechtes. Aber wir wollen ja mehr. Ja, wir wollen gemeinsam als Kinder Gottes unserem Vater im Himmel begegnen. Ja, und jede Begegnung mit dem Vater im Himmel hinterlässt Spuren, gute Spuren. Und das erwarte ich auch für heute gemeinsam. Manche von euch kennen mich schon ein bisschen besser, manche ein bisschen weniger. Ich heiße Andreas, bin verheiratet mit der Marion. Wir gehen immer, wenn wir können, hier in diese Gemeinde. Nun können wir nicht immer, das hängt ein bisschen mit meinem Beruf zusammen. Ich leite eine Missionsgesellschaft in Hamminkeln und es ist unsere Leidenschaft als Missionsgesellschaft, Missionen möglich zu machen. Das machen wir jetzt mit ungefähr 98 Leuten weltweit verteilt in ganz skurrilen Ländern. Ja, es kann sein Grönland oder Sibirien. Ja, da, so kommt es mir übrigens draußen momentan auch gerade vor. Oder so Länder, so tropisch wie Kenia und Mosambik, Guatemala. Aber auch durchaus gefährliche Länder, komme ich gleich noch drauf. Ich habe zwei Jungs, beide jetzt 9 Jahre alt. Und ja, heute so ein bisschen atmosphärisch liegt was bei uns in der Luft. Nein, es ist kein Streit. Meine Frau fährt auf Klassenfahrt mit meinem Sohn als Betreuerin. Und es ist ja verrückt, ne? Es ist ja nur 5 Tage. Aber wir sind so traurig, uns zu trennen, als wir sagten eben gerade, es ist so, als würdest du 6 Monate in einen Kampfeinsatz gehen. Und nein, es sind nur 5 Tage. Ja, und jetzt bin ich von ihr getrennt, während sie die letzten Minuten noch im Hause ist. Oh, dramatisch, ne? Und dann bin ich jetzt Strohwitwer mit einem, das soll man ja nicht sagen, aber alleine mit meinem anderen Sohn. Und das wird bestimmt ganz spannend. Club Mission ist jetzt 26 Jahre alt und ich liebe dieses Alter, weil man ist erwachsen, man weiß, wer man ist und was man kann und was man nicht kann, aber man ist auch noch flexibel genug. Ja? Und das versuchen wir auch echt zu leben als Missionsfamilie, echt zu hören, was hat der Heilige Geist jetzt an speziellen Sachen vor. Und manchmal sind das auch echte Glaubensschritte, weil man gar nicht weiß, was kommt auf einen dazu. Im Oktober zum Beispiel war es so, eigentlich schon im September letzten Jahres, da kam der Bürgermeister zu uns und fragte, ihr lieben Club Mission Leute, wir haben gerade einen aktuellen Notstand mit Flüchtlingen, könnt ihr nicht in euren Gästehaus Flüchtlinge aufnehmen? Und wir haben da echt kurz drüber gebetet, Gott hatte das doch schon vorbereitet, dann haben wir das echt gemacht. Und dann haben sie uns gefragt, ist es denn schlimm, wenn das Moslems sind? Hab ich gesagt, nee, gar nicht, so je mehr, desto besser. Und dann haben wir wirklich jetzt 6 Monate lang mit 11 Familien zusammengelebt und haben die dollsten Erfahrungen gemacht. Statt in die Mission zu gehen, kam die Mission jetzt zu uns. Die Leute kamen aus Ländern, da hätte ich niemals so einfach Missionare hinschicken können. Und wir hatten eine super Zeit, eine erkenntnisreiche Zeit mit Höhen und Tiefen, mit Weinen und Lachen. Das ganze Drama, was man so haben kann, wenn unterschiedliche Kulturen und Persönlichkeiten aufeinander kommen. Und vor einer Woche sind sie dann ausgezogen, jetzt in die neue Siedlung. Wir sind ja jetzt mittlerweile Überkapazitäten da, aber wir möchten das echt nicht missen. Manche unserer Mitarbeiter sind auch in Ländern, die sind ein bisschen gefährlicher. Ja, Türkei geht so in diese Richtung, aber es ist auch in China, in Pakistan, in Nigeria und Somalia. Und wenn wir mit unseren Mitarbeitern dann über ihre Zukunft reden, dann reden wir auch darüber, Leute, es könnte gefährlich werden, es könnte dein Leben kosten, es könnte Leiden bedeuten. Ich finde es total unverantwortungslos, ja, unverantwortlich, einfach Leute in die weite Welt zu schicken und sie nicht darauf vorzubereiten, dass man für Christus auch leiden kann und vielleicht auch wird. Ein Mann, der um der Wahrheit willen auch im Gefängnis war, war der Prophet Jeremia. Und dieser Mann, der lebte im Moment in sehr, sehr chaotischen Umständen. Das Volk Israel war absolut gottlos. Und es hat sich eine Belagerung aufgetürmt vor Jerusalem. Das babylonische Heer stand schon an den Mauern. Die Wälle waren schon hochgezogen. Und jetzt saß dieser Mann im Gefängnis. Weiß einer zufällig warum? nur weil er die Wahrheit sagte. Er sagte nämlich, nachdem man ihn nach einer Prophetie fragte, Leute, sorry, aber es wird nicht gut ausgehen. Die Chaldäer werden einmarschieren. Jerusalem wird eingenommen werden. Das wollte der König gar nicht hören. Und dann hat er ihn einfach ins Gefängnis geschmissen. Und im Gefängnis bekam Jeremia einen total ungewöhnlichen Auftrag. Er sollte einen Acker kaufen, ein Feld. Und das klingt ja jetzt erstmal nicht so dramatisch. Ja, jeder Mensch kann mal ein Feld kaufen. Aber Leute, ihr müsst wissen, es war Belagerung. Und ein Feld kaufen während einer Belagerung ist nicht unbedingt das Intelligenteste, wie mir scheint. Und zudem war dieser Mann auch noch im Gefängnis. Das heißt, mit dem Feld kann man auch nicht so arg viel machen. Aber Jeremia war gehorsam und er kaufte dieses Feld. Der Cousin kam, er hatte nämlich Vorkaufsrecht, der Kaufbrief wurde unterschrieben, Geld wurde ausgetauscht im Tor mit vielen Zeugen, das ganze Brimborium. Und nachdem der Kauf dann vollständig abgeschlossen war, da redet Jeremia mit Gott, er betet zu ihm. Und das können wir in Jeremia 32 ab Vers 24 nachlesen. Dort sagt Jeremia, siehe, die Wälle reichen schon bis an die Stadt, Gott, sie einzunehmen. Und durch das Schwert, durch den Hunger, durch die Pest ist die Stadt in die Hand der Chaldäer gegeben. Und du sagst mir, Herr, kauf dir den Acker für Geld, nimm Zeugen, wodurch die Stadt in die Hand der Chaldäer fallen wird? Jeremia fand das wirklich komisch. Fände ich auch. Bevor ich überhaupt jetzt weitergehe, zwei Sachen kann man da wunderbar lernen. Schon an dieser Stelle. Jeremia war sofort gehorsam, obwohl er die ganze Sache überhaupt nicht verstand. Das liebe ich. Das ist total herausfordernd, ihr Lieben. Weil, wisst ihr, wie wir funktionieren? Erzähl mir erstmal alle Konsequenzen, alles, was passieren könnte. Dann wägen wir ab, ob wir eventuell unter diesen Umständen gehorsam sein wollen. Stimmt's? So funktionieren wir ja eher. Aber Jeremia war ganz anders. Er war sofort gehorsam, obwohl er die Sache nicht verstand. Rick Warren ist ein amerikanischer Pastor, der hat dieses berühmte Buch geschrieben, Leben mit Vision, und er leitet eine Gemeinde mit mehreren 10.000 Mitgliedern. Er hat einen sehr, sehr interessanten Satz gesagt. Verstehen kann warten, Gehorsam nicht. Verstehen kann warten, Gehorsam nicht. Finde ich sehr interessant. Oder er fährt fort, sofortiger Gehorsam bringt uns mehr über Gott bei als 1000 Bibelstunden mit anschließender Diskussion. Finde ich cool. Merkt ihr? Könnt ihr euch erinnern, wo ihr mal echt Gottes Stimme gehört habt und dann richtig gehorsam wart? Was es in euch freigesetzt hat? Ich hatte vor knapp 2 Wochen so eine bisschen skurrile Begegnung. Ich mache so 2-mal in der Woche so ein bisschen Sport. Keine 2 Minuten von uns, von unserer Zentrale entfernt ist so ein Fitnessstudio. Und nachdem ich fertig war, war ich zusammen mit einem bisschen korpulenten, ehemaligen türkischen Imbissbesitzer. Ich kannte den von vorher, habe da 1-2 Mal gegessen und wir haben uns mal auch gelegentlich im Fitnessstudio getroffen. Und wir unterhielten uns, wie gut es doch ist, auch im höheren Alter noch Sport zu machen, ne, damit wir fit bleiben. Und dann meinte er, ach ja, ach, momentan mein Nacken. Und dann sprach so eine kleine Stimme zu mir, Andreas, jetzt ist deine Zeit. Frag ihn, ob du für seinen Nacken beten kannst. Ich dachte, oh nein. Und wisst ihr was? Ich habe nicht viel Zeit. Ich kann nicht sagen, oh Mensch, ich überlege mir das und morgen komme ich wieder. Jetzt war er gerade da. Und ich habe mir echt einen Tritt in den Hintern gegeben. Und habe ich gesagt, und übrigens, darf ich noch kurz für Ihren Nacken beten? Hä? Ja, und ich bete in Jesu Namen, dass der Nacken wieder gesund wird. Dann meinte er, ja, ja. Wir verbringen so viel Zeit mit so vielen Dingen, aber um das Wesentliche kümmern wir uns eigentlich nicht. Dann fing der Mann vor meinen Augen zu philosophieren, dass wir uns um Geld, um alles Mögliche kümmern, aber nicht um die Beziehung mit Gott. Ich war platt. Ob er geheilt worden ist, ihr Lieben, ich müsste ihn fragen, habe ihn nicht wiedergesehen. Aber versteht ihr, Gehorsam kann nicht warten. Das Verstehen manchmal schon. Aber, ihr Lieben, es geht ja weiter mit unserem Jeremia. Es gibt eine zweite Wahrheit, die wir jetzt schon mitnehmen können. Gott teilt sich gerne seinen Freunden mit. Nämlich, Gott gab Jeremia eine ausführliche Antwort und erklärte ihm, warum er diesen Acker kaufen sollte. Ich liebe Psalm 25, ja, da steht im Vers 14, das habe ich immer wieder über mir proklamiert. Der Herr zieht ins Vertrauen, die ihn fürchten, und sein Bund dient dazu, ihn zu unterweisen. Ihr Lieben, Gott möchte euch hineinnehmen in seine Pläne. Wir haben gesagt, zeig uns, Herr, was dein Herz berührt. Ja, wir haben, Gott möchte sich mitteilen. Er sehnt sich danach, nach dieser Gemeinschaft. Und dann erklärt er, welche prophetische Bedeutung das hat, diesen Acker zu kaufen. Nämlich, es wird irgendwann wieder mal eine Zeit der Normalität und des Segens geben. Und dieser Acker steht dafür. Bevor Gott ihm das alles erklärte, stellte Gott eine Frage über sich selbst. Hört genau zu. Er fragte Jeremia nicht etwas über den König. Er fragte Jeremia nicht etwas über ihn selber, Jeremia, sondern Gott stellte Jeremia eine Frage über sich selbst, Gott. Und wenn Gott so eine Frage stellt, dann sicher nicht, weil er die Antwort nicht weiß. Sind wir uns da einig? Sondern wenn Gott eine Frage stellt, uns eine Frage stellt, damit wir zum Denken angeregt werden. Und er sagt, ich bin der Herr, der Gott aller Menschen, sollte mir etwas unmöglich sein? Das fragt der allmächtige Gott, Jeremias im Gefängnis, während alles um ihm herum einzustürzen drohte. Ich bin der Herr, der Gott aller Menschen, sollte mir etwas unmöglich sein? Ihr Lieben, alles ist möglich für unseren Gott und Vater im Himmel. Und die Gemeinde Gottes unterscheidet sich hier gerade von einem Verein davon, dass wir einen lebendigen Gott kennen, mit ihm leben und ihm dienen. Das macht den Unterschied. Darum nennen wir das auch Gottesdienst und nicht Vereinstreffen. Ihr Lieben, Gott sagt, ich bin der Herr, der Gott aller Menschen, sollte mir etwas unmöglich sein. Ich denke an finanzielle Probleme, an Engpässe. Ich denke an körperliche Leiden, die unter uns sind. Ich denke an Eheprobleme oder Beziehungsprobleme im Allgemeinen. Ich denke um Ängste oder zwanghafte Ängste, Sorgen. Ich denke an Perspektivlosigkeit, Verzweiflung, Stress. Ich denke an die, die vor Prüfungen stehen und die großen Herausforderungen. Dir sagt heute Morgen Gott, genauso wie damals zu Jeremia, ich bin der Gott aller Völker, sollte mir etwas unmöglich sein. Und ich bete, ihr Lieben, dass diese einfache Botschaft schon mal ganz, ganz tief in euer Herz und in mein Herz plumpst. Dass wenn wir heute Abend rausgehen, wir wenigstens eins wissen. Ich kenne die Antwort. Meinem Gott ist nämlich nichts unmöglich. Wie geht dieses Gespräch weiter? Zunächst erklärt Gott den Grund, warum dieses Gericht über Jerusalem nötig ist. Aber dabei bleibt er nicht stehen. Er fängt an, Aussagen und Zusagen mit einer unglaublichen Schöpferkraft und Souveränität zu machen, dass es einen schier wegbläst. Das sieht man ab Vers 37 in Jeremia Kapitel 32. Und jetzt werdet ihr verstehen, warum ich das sage. Er fährt fort und er prophezeit über dem Volk Israel. Siehe, ich werde sie aus allen Ländern wieder sammeln, wohin ich sie vertrieben habe in meinem Zorn. Das Setting ist, momentan wird die Stadt belagert. Und er sagt weiter, und ich werde sie an einen Ort zurückbringen, in der sie in Sicherheit wohnen können. Und sie werden mein Volk sein und ich werde ihr Gott sein. Und ich werde ihnen einerlei Sinn geben, einerlei Wandel geben, damit sie mich alle Tage fürchten, ihnen und ihren Kindern nach ihnen zum Guten. Und ich werde einen ewigen Bund mit ihnen schließen, dass ich mich nicht von ihnen abwende, ihnen Gutes zu tun. Und ich werde meine Furcht in ihr Herz legen, damit sie nicht von mir abweichen. Und ich werde meine Freude an ihnen haben, ihnen Gutes zu tun. Und ich werde in diesem Land pflanzen in Treue, in meinem ganzen Herzen und in meiner ganzen Seele. Ihr Lieben, hier spricht der Gott, der Vater, unser Vater im Himmel, ich werde, ich werde, ich werde, ich werde. Und wenn Gott ich werde sagt, dann meint er das auch. Ja, das ist keine betrügerisches Wahlkampfsversprechen. Ich werde die Steuern senken. Nein, wenn Gott ich werde sagt, dann macht er das. Dann ist es eine unverrückbare Zusage mit absoluter Kraft. Unser Gott ist ein Gott, der sagt, ich werde. Du bist ein Sohn und eine Tochter Gottes. Glaubst du, dass das Ich werde auch für dich gilt, heute Abend? Ich spreche direkt dich an. Glaubst du, Tochter Gottes, dass das Ich werde Gottes für dich gilt? Gott wird in deinem Leben souverän handeln. Schauen wir uns doch einige dieser Zusagen mal genauer an. Hier sagt Jeremia, und sie werden mein Volk und ich werde ihr Gott sein. Wir leben hier im Alten Testament, wo das gerade gesagt wird. Wir sehen die Sache erfüllt mit Jesus. Jesus hat uns ja erkauft. Aus der Sklaverei der Sünde, aus der Zwanghaftigkeit, sündigen zu müssen, hat er uns erkauft. Der Kaufpreis ist das Blut Jesu selber. Und nun sind wir sein Eigentum. Ja, in einigen Stellen heißt es, wir sind sein Eigentumsvolk, so übersetzt es die Elberfelder Übersetzung. Das heißt, wir sind sein Volk. Die Prophetie ist eingegangen. Du bist ein Teil des Volkes Gottes, sein Eigentum. Und dann sagt er hier weiter, und ich werde einen ewigen Bund mit ihnen schließen, dass ich mich nicht von ihnen abwende, ihnen Gutes zu tun. Ich liebe, was hier du gerade sagtest, wir können direkten Zugang haben zu dem Thron Gottes. Ja, die Sache mit den ganzen sich nicht nahen dürfen ist ein und all für Male vorbei. Wir Christen leben in einem neuen Bund. Ja, und der beruht auf Gnade und nicht mehr auf Leistung, nicht mehr auf Werke. Ja, diese Sache ist in Erfüllung gegangen. Und ich werde meine Furcht in ihr Herz legen, damit sie nicht von mir abweichen. Ja, das mit der Furcht des Herrn ist ja so eine Sache, ne? Ist das nun was Gutes oder was Schlechtes mit der Furcht des Herrn? Ich möchte euch ehrlich sagen, ich habe die Furcht des Herrn als etwas ganz, ganz Tolles kennengelernt und lieben gelernt. Ich sage euch auch warum. In Sprüche 8, Vers 13 wird die Furcht des Herrn so definiert. Die Furcht des Herrn ist, das Böse zu hassen. Ich möchte das mal illustrieren. Stellt euch mal vor, statt diesem schönen Schlagzeug, ist sie ein riesen stinkender Misthaufen. So richtig frisch, noch dampfend. Wen's von euch zieht es jetzt hier hin, mal ein bisschen näher zu mir, zu meinem riesen Misthaufen? Das ist die Furcht des Herrn. Wenn wir so verwandelt werden, dass die Sünde so stinkt, dass wir sie hassen, wenn das Gott so in unser Herz legt, dann ist die Furcht des Herrn etwas Wunderbares. Stimmt ihr mir da überein? Dann ist es nicht mehr Angst haben, sondern nein, ich hasse die Sünde, ich ekel mich davor, sie stinkt. Und dann bleibe ich davon fern. Es ist kein Kampf mehr. Und das ist aber eine Zusage, ihr Lieben. Ich werde die Furcht des Herrn in euer Herz legen. Das ist eine Verheißung des neuen Bundes. Und das kannst du über dir proklamieren. Wenn du mal wieder nicht weißt, ja, wie werde ich mit dieser Sache klarkommen, dann sagst du, Vater im Himmel, leg in mir die Furcht des Herrn, dass ich die Sünde hasse. Du hast es verheißen, ich lebe im neuen Bund, ich nehme es im Glauben in Anspruch. Amen. Und dann empfange im Glauben echt, dass du ein Überwinder bist über die Sünde. Ich liebe die Furcht des Herrn. Und weiter geht es. Und ich werde meine Freude an ihnen haben, ihnen Gutes zu tun. Gott hat damals schon im Alten Testament verheißen, dass er es liebt, zu segnen, seinem Volk Gutes zu tun. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von wo? Vom Himmel herab, vom Vater des Lichts, von dem keine Veränderung des Schattens ist. Sprich, er ist nicht willkürlich, mal so, er ist immer gut. Er definiert sich so. Und dieser Vater im Himmel hat diese Zusage gegeben, ich werde Freude haben, dir Gutes zu tun. Jetzt kommen zwei kleine Abers. Könnten noch mehr sein, aber die Zeit lässt es einfach in diesem Rahmen nicht zu. Wir können Gott begrenzen, was er in unserem Leben tun kann. Und das klingt seltsam, dass wir den allmächtigen Gott begrenzen können, aber es geht. Wie können wir Gott begrenzen? Ich möchte heute nur zwei Sachen nennen, ja, die uns so ein bisschen herausfordern, aber auch uns den Weg ebnen sollen. Wir können Gott begrenzen, indem wir nicht bitten. In Jakobus 4, Vers 2 heißt es ja, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ist ja klar. Also klarer kann man es nicht sagen. Du nicht haben, du nicht gebetet. Klare Ansage. Und wisst ihr, ich fordere euch mal heraus. Wir machen uns häufig sehr viel fragende Gedanken. Ja, was sollen wir jetzt mit dieser Situation machen? Hier sollte sich was ändern. Oder ich ertappe mich selber dabei, dass ich mir etwas wünsche, aber meinem Vater im Himmel nicht darum bitte. Ich wünsche mir so sehr, dass sich meine Eltern bekehren, jetzt mal so als Beispiel. Oder ich wünsche mir so sehr, dass meine Kollegen oder meine Schulkameraden einfach netter und freundlicher sind zu mir. Oder ich wünsche mir einen Freund. Das ist ja der gute Anfang. Aber bleibst du dabei stehen? Ihr Lieben, ich höre ja manchmal Gebeten auch interessanterweise mit so ein bisschen analytischen Ohren zu, aber nur liebevoll, erschreckt euch nicht. Und wenn dann gebetet wird, und Herr, ich wünsche mir das, dann ist das legitim, weil wir alles unserem Herrn geben können. Aber der nächste Schritt ist vom Wünschen zum wirklich Bitten. Versteht ihr? Ja, ich, Vater im Himmel, ich erbitte das von dir. Und dann mutig die Sachen auch beim Namen nennen. Verwandle deine Wünsche in Gebete und sprich sie aus. Ja, an einer Stelle, wo Jesus den Jüngern beibringt, als sie ihn fragten, Herr, lehre uns beten, dann sagte er, und spreche wie folgt. Da hat er nicht gesagt, und denke wie folgt, er spreche wie folgt, unser Vater im Himmel. Ja, mach aus den Wünschen ein Gebet. Auch wenn Gott schon vorher weiß, worum wir ihn bitten, und er weiß alles, hat er doch für sich entschlossen, dass er es von uns hören möchte. Oder spitz formuliert, wie soll Gott denn Gebete beantworten, die nie gebetet worden sind? Warum machen wir das so? Manchmal ist es Nachlässigkeit, manchmal Unkenntnis, manchmal auch mangelnde Erwartung, ja, dass Gott unsere Gebete erhört. Und ihr Lieben, ich gehe manchmal auch echt durch Täler. Ja? Dann bete ich für eine Sache und Durchbrüche für Jahre. Und ich denke, es bewegt sich nicht. Wohl wissend, dass sich eigentlich viel bewegt, ich merke es nur nicht. Ja, und dann nach Jahren stelle ich fest, ups, das hat ja Gott alles vorbereitet. Heißt es nicht im Wort Gottes, bittet, und wenn der Vater im Himmel nicht zu sehr beschäftigt ist, wird er geben? Oder heißt es nicht auch, bittet, und wenn der Vater im Himmel mit Reinhard Bonke, Daniel Kolender, Todd White und Billy Graham fertig ist, wird er geben? Bittet, wenn Gott ausgeschlafen ist oder wenn er gute Laune hat? Also ich habe die Bibel irgendwie anders kennengelernt. Ja. Also in Matthäus 7, einer meiner Lieblingsstellen, sagt er in 5 Versen hintereinander, bittet, 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 fragt, empfangt, bittet. Und ich muss euch das vorlesen, ihr Lieben, weil es so gut ist. Ja, Matthäus 7, Vers 7, kann man sich gut merken. Bittet und es wird euch gegeben werden. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet werden. Denn jeder Bittende empfängt und der Suchende findet und dem Anklopfenden wird aufgetan werden. Oder welcher Mensch unter euch, der, wenn sein Sohn ihn um ein Brot bittet, ihm einen Stein geben wird? Hier offenbart Jesus den Charakter Gottes. Und wenn er um einen Fisch bittet, wird er ihm eine Schlange geben? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, ja, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel gibt, euch Gutes geben oder an einer anderen Stelle den Heiligen Geist geben, die ihn bitten, bitten, okay? Bitten. Ich bete, ihr Lieben, dass ich niemals vergesse, mutig zu bitten und dass ihr mutig betet. Und das bringt mich direkt zum zweiten Punkt. Ja, manchmal beten wir einfach auch klein. Und versteht mich nicht falsch, ich liebe Dinge für kleine, also Gebete für kleine Dinge. Ich bete um ganz, ganz viele kleine Dinge. Ja, das ist mein Alltag. Ich lebe so mit Jesus. Ja, und dann stehe ich nur vor so einer kleinen Herausforderung, da bete ich direkt, oh, Vater, regel das irgendwie. Aber Gott hat durch sein Wort auch Galaxien geschaffen und in Bewegung gesetzt. Er denkt anders als wir. Ja, er hat das große Bild. Und wenn ein Problem auftaucht, ihr Lieben, ich habe eine Offenbarung für euch. Er ist darüber nicht überrascht. Dass hier Millionen Menschen nach Deutschland kommen aus anderen Ländern, das war für Gott keine Überraschung. Huch, jetzt laufen die ja alle weg. Er ist doch nicht überfordert. Okay? Gott hat einen Plan. Erkennen wir ihn? Erkennen wir die Zeit der Zeit? Ja, die Zeichen der Zeit. Unser Problem überfordert Gott nicht. Und wenn wir bitten, dann dürfen wir groß bitten. Ja, dazu brauchen wir natürlich Glauben. Das hat jetzt was mit diesem Thema zu tun, was hier auch gerade Predigtserie ist. Glauben, Vertrauen an Gott. Und mein Wunsch ist, und daran übe ich mich auch, wirklich zusammen mit dem Heiligen Geist, lass dir von Gott ein großes Bild malen. Ja, dieses Lied Hosanna, ja, Hosanna, ja, ich sehe eine Erweckung. Okay, das ist das große Bild. Lass es das in dir wirklich malen, ja. Welches Bild hast du vor Augen, wenn du vor einer großen Herausforderung stehst? Was ist deine erste Reaktion, ja, deine innere Reaktion? Woran denkst du dann? Ach, wird sich ja sowieso nichts ändern. Ach, meine Kinder, oh, die treiben mich noch in Verzweiflung. In meiner Nachbarschaft will keiner etwas mit Jesus zu tun haben. Oh, die christlichen Gemeinden in Deutschland, die werden ja endlos vor sich hin dümpeln. Sind das die Gedanken? Oder lässt du dir von Gott echt neue Gedanken schenken? Dorsten hat so um die 76.000 Einwohner, plus minus. Ich habe jetzt eine These und fordere euch damit heraus. Wenn nur 2%, ein Fünfzigstel, innerlich Hunger nach Wahrheit hat, wenn nur ein Fünfzigstel, das sind um die 1.500 Leute, ihr Lieben, sich im Leben fragt, wozu lebe ich einfach, was ist der Sinn des Lebens? Gibt es einen Gott? Ich rede nur, dass diese Hunger haben, ihr Lieben. Glaubt ihr, dass 2% der Dorstener Bevölkerung einfach nach substanziellen Dingen fragt? Ich glaube daran. Und das sind über 1.500 Leute, die jetzt bereit sind auf eine Begegnung. Und mein Gebet ist, dass diese Menschen Jesus-Nachfolger treffen und dass wir Jesus-Nachfolger sie treffen. Aber es gibt sie, ihr Lieben, in dieser Stadt, da in deinem Dorf. Es gibt sie. Denke groß. 1.500 Leute, 2%, ein Fünfzigstel. Gott hat sie schon vorbereitet. Sie haben Hunger. Lass uns von Gott ein Bild vor Augen malen, wie diese Menschen zu Jesus finden. Und groß dafür beten. Lass uns von Gott das Bild vor Augen malen, wie unsere Nachbarn und Bekannte Teil der Gemeinde Gottes werden, wie Schulkameraden, jugendliche Freunde Teil der Jugendgruppe werden. Lass uns das vor Augen malen und dafür dann groß beten. Ihr Eltern, lass uns vor Augen malen, wie unsere Kinder Jesus lieben und ihn leidenschaftlich nachfolgen und konsequent und uns wirklich herausfordern in ihrer Entschiedenheit. Wir wollen Gott da nicht klein machen und begrenzen, indem wir klein bitten. Die gute Nachricht ist, unser Glaube kann wachsen. Ich brauche diese Ermutigung Gottes. Ja, manchmal fühle ich mich so klein im Glauben. Paulus schreibt an die Thessalonicher, 2. Thessalonicher 1, Vers 3, wir müssen Gott alle Zeit für euch danken, weil euer Glaube reichlich wächst und die Liebe zueinander bei jedem Einzelnen von euch allen zunimmt. Und ihr wisst auch, was in Römer 10, Vers 17 steht, müssten wir eigentlich fast auswendig lernen. Ja, also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber aus dem Wort Gottes, haben wir in meinem Glaubensgrundkurs gelernt. Und jetzt kommt es, Glaube, ja, kommt aus dem Hören des Wortes Gottes, aber er wächst durch das Tun. Du kannst endlos hören, aber der Glaube wächst und wird stärker durch das Tun. Das ist so ähnlich wie mit Muskeln, okay? Unsere Muskeln wachsen nur, wenn wir sie trainieren, anspannen. Du kannst alles über Muskeln studieren, Bücher lesen, Professoren fragen, Muskelstunden stundenlang betrachten. Die Muskeln werden nicht stärker werden, ich verspreche dir das. Muskeln wachsen durch Trainieren und stetiges Training. Und deswegen ist mein Gebet an Gott, Vater, nimm mich an die Hand, gib mir kleine Glaubensherausforderungen, an denen ich wachse im Glauben und dann das große Bild mit umsetzen kann, was du bereits hast. Es gibt leider keine Abkürzung. Ich glaube, wir werden erstaunt sein, wie schnell unser Glaube wächst, wenn wir anfangen, wirklich schnell gehorsam zu sein und die Dinge umzusetzen. Ich möchte euch zum Abschluss nochmal fragen. Was ist unsere Antwort des Herzens auf Gottes Frage heute Abend an dich? Ich bin der Herr, der Gott aller Menschen. Sollte mir etwas unmöglich sein? Ich hoffe, wir können mit Hiob antworten. Ich habe erkannt, dass du alles vermagst und kein Plan für dich unausführbar ist. Und ich möchte, dass wir das heute gemeinsam einfach mal proklamieren und aussprechen. Wir haben es hier oben abgebildet. Lass uns das gemeinsam mal in die sichtbare und unsichtbare Welt hinaussagen. Lass uns, lest das mal mit mir zusammen. Ich habe erkannt, dass du alles vermagst und kein Plan für dich unausführbar ist. Und nochmal mit Glauben, okay? Ich habe erkannt, dass du alles vermagst und kein Plan für dich unausführbar ist. Amen. Amen. So soll es sein. Lass uns unseren souveränen Gott vertrauen, der auch zu dir und deiner Situation heute sagt, ich werde. Lass uns die Hindernisse, die Gottes Handeln in unserem Leben wirklich behindern, aus dem Weg räumen. Mach aus Wünschen ein Gebet, weil es heißt, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Und bete nicht klein, sondern lass dir von Gott wirklich ein großes Bild malen. Und ich glaube, wir werden in der Leidenschaft und Liebe zu unserem Vater im Himmel einfach wachsen und völlig begeistert sein, dass wir einem lebendigen Gott dienen. Und wenn wir das alles zusammen als Gemeinschaft machen, was kann es Schöneres geben? Amen.